HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Wir lernen heute kennen, was die Bauwerke unserer Welt, egal ob Häuser, Brücken oder Wolkenkratzer, im Innersten zusammenhält. Wir beschäftigen uns intensiver mit den Hörbüchern zu dem neuen Roman von John le Carré und einem alten von Chinggis Aitmatow und präsentieren die Hörbuchfassung einer hochdekorierten Erzählung für Kinder und Jugendliche. Am Schluss unserer Sendung gibt es dann wieder ein Hörrätsel. Dorothee Meyer-Karweg, wir sprechen als erstes über Roma Agarwal, die geheime Welt der Bauwerke. Das ist ein Sachhörbuch, das nicht nur Sie, sondern auch die Juroren der HR2-Hörbuch-Bestenliste begeistert hat. Die haben es nämlich auf Platz 1 gewählt. Was hat die Autorin für einen Hintergrund?
Roma Agarwal ist 1983 in Mumbai, also im ehemaligen Bombay, geboren. Sie ist Physikerin und Bauingenieurin. Und sie hat von Brücken über Türme bis zu Westeuropas höchstem Wolkenkratzer The Shard in London alles möglich entworfen.
Ein Sachhörbuch über Bauwerke, geschrieben von einer Physikerin und Bauingenieurin. Das klingt jetzt zunächst mal nicht nach einer besonders aufregenden Geschichte, sondern mehr nach Schulunterricht oder Studienseminar.
Ja, ich war auch ein bisschen skeptisch, obwohl ich mich für Architektur und Technik interessiere. Ich war schon deshalb skeptisch, weil ich dachte, ja, also bei Architektur, da braucht man eigentlich auch schöne Bilder dazu.
Und die Bilder gibt's hier gar nicht?
Also es gibt ein paar Strichzeichnungen zum Thema Druck, Zug, Spannung oder Lasten und das ist schon alles, ja.
Also das ist im Booklet dann drin.
Ja, genau. Ja.
Und trotzdem hat sie das Hörbuch überzeugt.
Ja, die Autorin Roma Agarwal hat mich mit ihrer Begeisterung richtig angesteckt. Und das, obwohl der Inhalt erstmal trocken klingt. Also sie beschreibt, was Gebäude eben wirklich im Inneren zusammenhält. Das heißt, es geht um Statik, um Baustoffe, um Druck und Zugspannung, um Lasten, die abgeleitet werden müssen. Und immer wieder auch um Hochhäuser, die baut sie halt auch besonders gern. Und da geht es um deren Standfestigkeit, Problematiken bei Bränden, bei Sturm, Erdbeben und so weiter.
Das klingt immer noch sehr technisch und so, als könnte das dann einen Nicht-Eingeweihten auch mal schnell überfordern.
Ja, wenn ich das so sage, mag ich es selbst kaum glauben, dass ich kaum aufhören konnte, zuzuhören. Das liegt daran, sie erzählt alles so an konkreten Beispielen. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt. Und zwar geht es darum, wie man aus Fehlern lernen kann. Und das hören wir jetzt am Beispiel des World Trade Centers. Gelesen wird das Ganze von Luise Helm.
Den Kern der beiden Türme bildete ein Geflecht aus Stahlträgern. Doch es war nicht dieses Rückgrat, das für die Stabilität der Wolkenkratzer sorgte. Die Erbauer verwendeten ein Außenskelett nach Art eines Schildkrötenpanzers. Senkrechte Stützen, die das Quadrat mit einem Abstand von etwa einem Meter umliefen, wurden Stockwerk für Stockwerk mit Trägern verbunden. Diese Streben bildeten ein stabiles Gitter, ähnlich wie beim Londoner Büroturm The Gherkin, hier jedoch mit riesigen Rechtecken statt mit Dreiecken. Die steifen Verbindungen zwischen den vertikalen Pfosten und den horizontalen Riegeln sorgten für ein robustes Außenskelett, das die Wolkenkratzer vor Windlasten schützte. Als nun die Flugzeuge in die Türme brachen, rissen sie Löcher in die tragende Fassade. Mehrere Stahlstreben barsten. Dabei hatten die Ingenieure des World Trade Center sogar mit der Möglichkeit eines Flugzeugaufpralls gerechnet. Sie hatten untersucht, was passieren würde, wenn eine Boeing 707, das damals größte Verkehrsflugzeug, in das Gebäude stürzen würde und ihre Pläne dementsprechend angepasst. Die Stahlstützen waren so stabil verbunden, dass sie die Lasten abfangen könnten, falls Teile des Gitters zerstört wären. Die auf das Gebäude einwirkenden Kräfte würden rings um die Einbruchstelle umgeleitet. Ein Kollaps wie beim Ronan Point Hochhaus würde verhindert. Doch die Flugzeuge, die in das World Trade Center brachen, waren keine Boeings 707, mit denen die Ingenieure 30 Jahre zuvor ihre Berechnungen angestellt hatten, sondern die größeren 767er mit noch mehr Treibstoff an Bord. Beim Aufprall geriet das Kerosin in Brand und entzündete Flugzeugteile, Möbel und andere brennbare Materialien. Im Innern des Gebäudes entstand ein gewaltiges Feuer. Das Stahlkorsett der Türme wurde extrem erhitzt. Stahl reagiert sehr ungünstig, wenn er heiß wird. Die winzigen Kristalle, aus denen das Material besteht, geraten in so heftige Bewegung, dass sich die eigentlich starken Verbindungen lösen. Das Metall wird weich.
Ja, und wir erinnern uns alle an dieses grauenhafte Bild, wie die Türme 2001 dann zusammenbrachen. Das ist auch ein bisschen das Prinzip des Hörbuchs. Sie erzählt immer wieder, die Autorin Roma Agrawal, von den Fehlern, die man machte und was man daraus lernte. In diesem Fall ist es jetzt so, man verwendet jetzt mehr Beton, vor allem für die inneren Schächte mit den Rettungswegen, weil Beton leitet Wärme einfach viel schlechter als Stahl. Und jetzt hören wir noch ein Beispiel zum Thema Beton, diesem universellen Baustoff, der auch heute noch ständig verbessert wird.
Eine der neuesten Erfindungen ist selbstheilender Beton, der winzige Pellets mit Calciumlaktat enthält. Die Pellets werden in den flüssigen Beton gemischt und warten dort auf ihre große Stunde. Denn sie enthalten außerdem eine bestimmte Bakterienart. Diese kommt normalerweise in alkalischen Seen in der Nähe von Vulkanen vor, die bis zu 50 Jahre ohne Sauerstoff und Nahrung auskommt. Der Beton mit den Pellets härtet aus. Wenn sich nun Risse im Material bilden und Wasser einsickert, aktiviert das Wasser die Pellets und lässt die Bakterien frei. Da sie an eine alkalische Umgebung gewöhnt sind, kann den Bakterien der Kontakt mit dem hochalkalischen Beton nicht viel anhaben. Sie gehen ans Werk und verwandeln das Calcium mit Hilfe von Sauerstoff und Kohlendioxid in Calcit, also Kalkstein. Wenn der Kalkstein die Risse im Beton füllt, hat sich dieser somit selbst repariert.
Ja, das klingt doch wirklich super, finde ich, oder? Ja, außerdem erzählt sie viel von alten Bauwerken aus der Römerzeit. Die Römer haben ja den Zement erfunden und dank spezieller Zuschlagstoffe hält er bis heute auch unter dem Wasser. Sie erzählt außerdem vom U-Bahn-Bau in London. Diese U-Bahn wurde 1863 eingeweiht. Oder vom Bau der englischen Abwasserkanäle, ebenfalls im 19. Jahrhundert in London. Die wurden aber erst nach etlichen Cholera-Epidemien mit mehr als 30.000 Toten gebaut und erst als die Parlamentsmitglieder selbst 1858 unter dem sogenannten großen Gestank litten. Also dann wurde dieser Bau, der ja auch sehr, sehr teuer war, erst genehmigt. Und sie erzählt dann auch von diesen Schwierigkeiten, das mehr als 100 Kilometer lange Kanalsystem in die bestehende Stadt einzubauen. Oder sie erzählt vom Bau der Brooklyn Bridge. Die war 1883, als sie fertiggestellt wurde, die längste Hängebrücke der Welt. Konstruiert übrigens von dem deutsch-amerikanischen Ingenieur John August Röppling und seiner Frau Emily.
Und ich glaube, das ist ja auch ganz spannend. Frauen spielen in diesen technischen Berufen eigentlich bis heute kaum eine Rolle.
Ja, genau. Und das will Roma Agrawal auch ein bisschen ändern. Und das Beispiel Emily Röppling zeigt auch, die war eigentlich immer an Technik interessiert, wurde aber in die Hausfrauenrolle gedrängt. Und erst als ihr Mann schwer krank wurde, übernahm sie dann die Bauaufsicht. Roma Agrawal hat es da schon ein bisschen besser. Sie wurde durch ihre Eltern sehr gefördert. Und sie gilt heute eben als profilierteste britische Vertreterin der Women in Science-Bewegung und bekam auch schon viele Preise.
Wir haben als Sprecherin Luise Helm gehört und was wir gehört haben, das klang verdammt gut. Also das klang aufgeweckt und frisch und direkt und auch mit viel Sinn für die Sache. Also die identifiziert sich komplett mit dieser Materie.
Ja, genau. Also ich finde auch, sie hat eine sehr angenehm klare Stimme und sie versteht es dabei immer, dieses Besondere, das Staunenswerte stimmlich herauszuarbeiten. Und das trägt unbedingt mit zum Faszinosum dieses Hörbuchs bei. Also für mich ist es eine ganz große Empfehlung. Das Ganze ist sehr spannend und sehr informativ.
Und wir sprachen über Roma Agrawal, die geheime Welt der Bauwerke, aus dem Englischen übersetzt von Ursula Held. Die Sprecherin ist Luise Helm. Das Hörbuch, das ist eine MP3-CD, umfasst etwas über 7 Stunden Hörzeit und ist zum Preis von knapp 23 Euro bei Speaklow erschienen. Das Hörbuch kam, wie eingangs erwähnt, auf den ersten Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste vom Januar. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu einem Altmeister des Spannungsromans, von dem ich gar nicht mit Sicherheit hätte sagen können, dass er überhaupt noch lebt. Aber er lebt und er schreibt auch noch. Es geht um den Briten John le Carré. Nächstes Jahr wird er 90 Jahre alt. Der Spion, der aus der Kälte kam, das ist nach wie vor sein bekanntester Roman. Er basierte auf den Kenntnissen, die er als ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter sammeln konnte, sodass dann noch 4 weitere Spionageromane folgten. Deshalb liegt die Frage nahe, Dorothee Meyer-Karbeck, ob er seinem Fach, seiner Materie treu geblieben ist?
Ja, natürlich ist das auch wieder ein Spionageroman und der Held Ned ist ein Ich-Erzähler, ein Spion in mittleren Jahren, hat viel in Russland gearbeitet und ist verheiratet mit Prudence, einer Juristin, die engagiert sich sehr für Menschen, die sich einen Anwalt eigentlich nicht leisten können, ist also gesellschaftlich sehr engagiert. Sie weiß von der Spionagetätigkeit ihres Mannes, die Tochter Steffi weiß das nicht. Die ist jung, engagiert, eher links, Studentin. Sie hält ihren Vater für einen harmlosen Beamten, guckt so ein bisschen auf ihn herab. Und dann in diesem Roman erzählt er ihr dann doch irgendwann, sie ist jetzt in dem Alter von seiner Arbeit. Naja, Ned ist gerade mal wieder aus Russland zurückgekehrt und wird jetzt in die Behörde gerufen, also den Geheimdienst zu Don, seinem neuen Vorgesetzten. Und Ned kennt ihn schon aus früherer Zusammenarbeit, mag ihn aber nicht besonders, da sich Don immer doch recht unkollegial verhalten hat. Er hat seine Leute im Regen stehen lassen und sich auch schon mal gern mit fremden Federn geschmückt. Und Don bietet Ned nun als neue Aufgabe die Leitung der sogenannten Oase an. Das ist eine Außenstelle der Behörde, also des Geheimdienstes in London, die sich mit russischer Spionage beschäftigt. Und dort lernt Ned dann Florence kennen, eine junge, engagierte Frau. Und die hat ein Projekt angeleiert mit dem Decknamen Rosebud. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt, gelesen von Achim Buch.
Aus eigener Initiative hatte sie die unzufriedene Mätresse eines in London ansässigen ukrainischen Oligarchen mit dem Codenamen Orson angeworben, der aktenkundige Verbindungen zum Moskauer Hauptquartier und zu prorussischen Elementen in der ukrainischen Regierung unterhielt. Ihr grotesk übertriebener, ambitionierter Plan sah vor, dass ein Observationsteam der Zentrale in Orsons 75 Millionen Pfund teures Doppelhaus an der Park Lane einbrechen sollte, um es bis unters Dach zu verwanzen. Es galt, konstruktive Änderungen an einer Reihe von Computern vorzunehmen, die sich hinter einer Stahltür auf halbem Weg die Marmortreppe hinauf zu einer Lounge mit Panoramablick befanden. Im gegenwärtigen Zustand gingen die Chancen, dass der Plan von der operativen Abteilung grünes Licht bekam, meiner Einschätzung nach gen Null. Einbrüche waren ein heiß umkämpftes Feld. Observanten wurden in Gold aufgewogen. Rosebud war im aktuellen Klima nur eine von vielen ungehörten Stimmen auf einem lärmenden Marktplatz. Doch je tiefer ich mich in Florence' Antrag einarbeitete, desto mehr war ich davon überzeugt, dass die Operation, nach radikalen Anpassungen im Plan und mit einem klugen Timing, justiziable, hochkarätige Informationen liefern könnte.
Ja, also in diesem Projekt Rosebud geht es um diesen ukrainischen Oligarchen Orson, der sich doch mehr zu Russland als zur Ukraine bekennt. Und er unterstützt, wie sich später herausstellt, auch die Brexit-Befürworter. Warum? Eventuell, da der Brexit die EU dann ein bisschen destabilisieren kann. Und das freut Putin wiederum. Naja, und jetzt geht es darum, die Ausspähung des Oligarchen in London durchzukriegen bei der Behörde, beim Geheimdienst. Der müsste ja eigentlich Interesse daran haben, denkt man so. Naja, und darüber hinaus wird das Privatleben von Ned erzählt. Er ist ein begeisterter Badmintonspieler, deswegen heißt der Roman ja auch Federball. Und in dem Club, in dem er sich auch sehr engagiert, wann immer in London ist, da taucht eines Tages ein junger Mann auf, Ed, und der will unbedingt gegen diesen Ned spielen. Er hat viel von Neds Spielkünsten gehört. Ja, und die beiden spielen dann auch oft gegeneinander, sind sich auch ziemlich ebenbürtig und haben bald ein bestimmtes Ritual. Erst spielen, dann zusammen Bier trinken. Und dabei gibt dieser Ed, dieser junge Mann, seine politische Weltsicht zum Besten.
Ich pflichtete ihm dann bei, manchmal nur halb, oder sagte äußerstenfalls Hoppla Ed, immer mit der Ruhe, und kicherte, ganz der alte weise Mann. Nur selten und dann mit den sanftesten Worten stellte ich seine bissigeren Behauptungen in Frage, aber stets behutsam, denn von Anfang an hatte ich bei Ed den Eindruck, dass er recht empfindlich war. Manchmal war es fast so, als würde ein anderer aus ihm sprechen. Seine Stimme, die gut klang, wenn sie ganz sie selbst war, sprang dann eine Oktave nach oben, traf dort eine ganz bestimmte Höhe und hörte sich überaus didaktisch an, zwar nicht für lang, aber doch lang genug, dass ich dachte, hallo, den Ton kenne ich, den hat Steph ebenfalls auf Lager. Das ist der Ton, gegen den man nicht argumentieren kann, weil die Person einfach weiterredet, als sei man überhaupt nicht da. Am besten, man nickt einfach nur und wartet, bis sie müde geworden ist. Worum es ging? In gewisser Weise änderte sich nichts an der Zusammensetzung. Der Brexit ist Selbstmord. Die britische Öffentlichkeit wird von einem Haufen reicher, elitärer Schwindler, die sich als Männer des Volkes gerieren, über die Klippe gescheucht. Trump ist der Antichrist, Putin ebenfalls. Für Trump, den sich vor dem Wehrdienst drückenden reichen Burschen, der in einer großen, wenn auch fehlerhaften Demokratie groß geworden ist, gibt es keine Erlösung, nicht in dieser und auch nicht in der nächsten Welt. Für Putin, der eine Demokratie nie kennengelernt hat, besteht noch leise Hoffnung. So Ed, dessen nonkonformistischer Hintergrund nach und nach zu einem deutlichen Bestandteil dieser Ergüsse geworden ist.
Tja, es fragt sich, wer ist eigentlich dieser Ed? Er selbst stellt sich als Rechercheur für irgendein Medium vor, also irgendeine Zeitung oder Online-Magazin oder sowas. Ned gibt sich dagegen als Geschäftsmann aus und es ist typisch Engländer, man fragt gegenseitig nicht wirklich nach.
Aber die Indizien lassen ja nun trotzdem vermuten, dass der junge Ed eben auch ein Spion ist und eventuell auf Ned angesetzt.
Ja, das glauben dann auch bald die Vorgesetzten von Ned. Die nehmen dann Ned auch in die Zange und dieser gesamte Roman wird dann auch von Ned in der Rückschau erzählt. Die Vorgesetzten fragen Ned, warum er sich auf diesen Ed eingelassen hat. Es tut mir leid, die Namen sind sich einfach so ähnlich. Und beim Lesen macht das nicht so viel, aber beim Sprechen ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Also Ned wird jetzt verhört, es werden dann lange Verhöre und eigentlich beginnen die immer wie so freundliche Gespräche. Aber sie können Ned auch ein bisschen in Bedrängnis bringen, zumindest den Job kosten, aber ihn eventuell auch ins Gefängnis bringen.
Jetzt mal rein von der Logik des Erzählten hergekommen, ist es nicht ein bisschen merkwürdig, dass sich der alte, erfahrene Spion Ned ohne weiteres und immer wieder auf politische Gespräche mit einem Unbekannten einlässt?
Ja, einerseits empfinde ich das auch als gewisse Schwäche dieses Romans, zumal Ned eigentlich diese neue Bekanntschaft auch melden müsste in seinem Geheimdienst. Er hat es nicht getan. Warum nicht, fragt man sich schon. Eventuell, weil er sich von der Behörde innerlich auch schon distanziert hat. Die Mitarbeiterin Florence entdeckt dann auch, das kommt dann noch dazu, eine Verbindung zwischen dem Oligarchen Orson und der Frau von Neds Vorgesetztem Don, die sich bei den Tories engagiert. Und Ned merkt bald, dass in der Behörde auch manche so ein doppeltes Spiel spielen. Und er muss sich dann überlegen, auf welcher Seite er künftig stehen will. Also da versteht man dann auch schon, weshalb er sich von seiner Behörde immer mehr distanziert.
Kommen wir auf den Sprecher, auf Achim Buch. Der Mann, der gefällt mir, der hat Kraft, Energie und spricht trotzdem ganz lässig.
Ja, genau. Also Achim Buch ist auch vor allen Dingen bei Krimi-Fans beliebt. Er hat ja eine recht dunkle Stimme und ich finde ihn hier sehr gut, gerade für diesen englischen Autor. Er liest entspannt, ein bisschen unterkühlt, ein bisschen ironisch und immer mit auch so einem gewissen Witz. Also es macht sehr viel Spaß, ihm zuzuhören.
Dann fällt Ihr Fazit positiv aus.
Ja, also man muss wissen, John le Carré zeigt sich hier als überzeugter Europäer. Er hat einen Roman gegen den Brexit geschrieben. Die Figuren wirken dabei sehr lebensnah. Die Geheimdienstmitarbeit, die wird wunderbar geschildert, finde ich. Da geht es nicht so um Action wie bei 007, sondern es geht um Anträge, jemanden ausspionieren zu dürfen. Mitunter ist es gerade beim Hören nicht immer leicht zu durchschauen, wer mit welchen Motiven hier unterwegs ist. Das ist also nichts fürs Nebenbeihören, aber das Ganze ist sehr spannend. Es wird mit leichter Hand geschrieben, eben wie so ein leichtes Federballspiel, aber mit ernstem Hintergrund, dazu eben sehr gut interpretiert. Es ist nicht John le Carrés bester Roman, aber insgesamt ist es eine gute, absolut nicht seichte Unterhaltung.
John le Carré, Federball, so heißt dieser Roman, aus dem Englischen von Peter Thorberg übersetzt mit dem Sprecher Achim Buch. 8 CDs umfasst dieses Hörbuch, über das wir gerade gesprochen haben. Das sind 9 Stunden 45 Minuten Hörzeit zum Preis von 24 € oder knapp 20 € im Download bei Hörbuch Hamburg erschienen.
Genau, und das Ganze ist ungekürzt.
Und in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir jetzt zu Chingiz Aitmatov. Der kirgisische Schriftsteller lebt nicht mehr. Er starb 2008 im Alter von 79 Jahren. Er hatte ein sehr bewegtes Leben, in dem er schon als 20-Jähriger sehr professionell anfing zu schreiben. Mit 30, da lebte er bereits in Moskau, veröffentlichte er dann seine berühmte Erzählung Jamilia, eine Liebesgeschichte, in der eine Frau im Mittelpunkt steht, die mit allen bestehenden gesellschaftlichen Tabus bricht. Aber es gibt auch ein großes politisches Wirken von Aitmatow, unter anderem während der Perestroika, bei der er dann in gehobener Position, nämlich als Berater von Gorbatschow, mit im Boot war und währenddessen immer wieder schreiben. Dorotheja Kavek, in Chingis Aitmatows Werk spielen die kirgisische literarische Tradition mit ihren Epen, Sagen, Volksliedern und Legenden eine wichtige Rolle. Ist das auch in dem Buch, das wir jetzt als Hörbuch vorstellen wollen, Der Junge und das Meer, 1977 erst veröffentlicht, auch so?
Ja, also diesmal verschlägt es uns zum Volk der Nifjen. Die zählen zu den indigenen Völkern Russlands und Japans, stammen also ganz aus dem Osten Russlands. Wann diese Geschichte spielt, ist nicht so ganz klar. Die beschriebenen Personen machen noch in Kajaks Jagd auf Robben. Sie besitzen Gewehre, aber keine Navigationsgeräte, was dann zum großen Problem wird. Und eben um die Robbenjagd geht es auch in Der Junge und das Meer. Im Mittelpunkt steht der junge Kirsk, der darf zum ersten Mal mit seinem Vater und seinem Onkel und dem alten Organ zur Robbenjagd aufs Meer. Kirsk soll eben Fisch und Robben fangen lernen. Erst geht auch alles gut. Sie fangen auch eine Ringelrobbe. Doch dann zieht Nebel auf. Und da hören wir mal rein. Es liest Gerd Westphal.
Der Nebel quoll ausgerechnet von der Seite, wo Kirsk jenes Unbestimmbare gesehen hatte, jene im Meer erstarrte graue Masse, die ihm von fern wie eine Insel erschienen war. Jetzt trieb diese Masse zusehends schwellend und wachsend auf sie zu, lautlos und unaufhaltsam, vom Wind gejagt. »Seht nur, seht!« schrie Kirsk erschrocken, alle zuckten zusammen. Das Boot, für einen Moment ohne Steuerung, begann zu schlingern. Im selben Augenblick erreichte sie das drohende Tosen einer gewaltigen Welle, die unter dem dichten Nebelschleier hervorbrach. Mit immer stärker anschwellendem Brausen des aufgewühlten Wassers wälzte sie sich heran, sich aufbäumend, hochschießend und zusammenstürzend. »Wenden!« schrie Organ verzweifelt. »Ihr entgegen!« Kaum hatten die Ruderer das Boot der Woge entgegengedreht, da warf auch schon der erste Sturmstoß Organs Kajak beinahe um. Die Welle war durchgerast, eine empörte See im Gefolge und hinterdrein drängte bereits der Nebel.
Ja, also hier haben wir Gerd Westphal gehört, 2002 gestorben. Das ist ja ein Hörbuch aus der Reihe Große Werke, große Stimmen, wo man nochmal auf diese älteren Aufnahmen aufmerksam macht. Und das machen wir jetzt. Dieser Sturm, darum geht's, schüttelt das Boot ganz heftig durch und durch den Nebel verlieren die vier in dem Kajak völlig die Orientierung. Und es gibt dort eben Nebel, die viele Tage anhalten. Das weiß Organ, der Älteste und damit auch der Anführer im Boot. Und er warnt:
Wenn dies solch ein Nebel ist, erwartet uns ein schweres Los. Dörrfisch haben wir nur noch einen winzigen Rest. Und was nutzt er uns, wenn es an Trinkwasser fehlt? Das ist unser ganzes Wasser. Er schüttelte das Fässchen, es plätscherte hohl, eine anderthalb Handbreit überm Boden. Alle schwiegen, auch der Alte verstummte. Ihnen war klar, was er hatte sagen wollen. Zu trinken gab es nur noch einmal am Tag. Eine winzige Neige in der Kelle, um länger durchzuhalten, falls es überhaupt gelänge, dieses Unheil von Nebel zu bezwingen, zu überstehen. Sobald das Meer wieder frei wäre, sich Sterne zeigten oder die Sonne, würde man weitersehen. Am Ende hätten sie Glück und erreichten doch noch das Land. Ja, so stand es. Einen anderen Ausweg gab es nicht, aber das sagt sich so leicht, aushalten. Sogar wenn es der Mensch mit dem Verstand gut heißt, billigt es noch lange nicht sein Fleisch. Die Schwergeprüften wollten jetzt trinken, unverzüglich. Und zwar keine Neige, sondern viel, sehr viel Wasser. Organ begriff die Aussichtslosigkeit ihrer Lage. Und am schwersten trug er selbst daran. Der alte Mann verfiel vor ihren Augen.
Doch, dem Herr Garwick, wenn man sich das so anhört, klingt das erstmal nach einer klassischen spannenden Abenteuergeschichte.
Ja, aber eben nicht nur. Aber natürlich ist es auch eine Abenteuergeschichte. Der Sturm ist zwar bald vorbei, aber der Nebel bleibt. Die vier sind in ihrem kleinen Kajak eingeschlossen, mitten auf dem Meer. Sie haben keine Ahnung, wo das Festland ist und in welche Richtung sie sich eventuell bewegen sollen. Ja, jetzt geht es darum, was tun. Die vier reagieren sehr unterschiedlich. Einer wird wütend, schreit, beschimpft die Götter. Organ der Älteste gibt sich Träumen und erotischen Fantasien hin. Er träumt von der großen Fischfrau aus dem Meer, mit der er sich vereinigen will. Kirisk hat wiederum Angst. Er träumt von der Mutter und von einem jungen Mädchen, mit dem er früher viel gespielt hat und das er nun auch erotisch anziehend findet. Und alle macht der Durst mitten im großen Wasser nahezu wahnsinnig. Es geht aber auch um philosophische Fragen. Also wozu leben wir und wann ist es Zeit, sich in sein Schicksal zu ergeben und den Tod zu akzeptieren? Also das ist eine Situation, die für alle zu einer Art Reifeprüfung wird.
Und es ist ja eigentlich eine ganz fremde Kultur mal wieder, die Aitmatov hier beschreibt. Wie nah kommt uns das?
Also zum Teil sehr nah, wenn es um allgemeine Fragen des Verhaltens in Extremsituationen geht. Also da ist zum Beispiel der Gedanke des Vaters von Kirisk, der stellt das Leben des Sohnes unbedingt über seins. Er würde sich opfern, um den Sohn zu retten. Anderes ist uns ein bisschen fremd. Also diese Götter, diese Mythen um die Fischfrau als Urmutter der Niffchen. Jedenfalls, die vier im Boot wissen, es gibt niemanden, der ihnen hilft. Sie sind wirklich allein. Und wenn der Nebel sich nicht lichtet, sterben sie.
Ja, jetzt müssen wir noch ein Wort über Gerd Westphal verlieren, der einst als Vorleser der Nation apostrophierte große Sprecher. Wir haben ihn jetzt zweimal gehört, schon sehr deklamierendes braust und bricht über einen herein. Ist das manchmal zu viel, zu stark?
Ja. Also ich war, als ich es jetzt nochmal hörte, auch einerseits sehr stark beeindruckt. Gut finde ich ihn einfach in den Szenen, in denen das Grauen sich nur andeutet. Also die Situation, als der Nebel aufzieht, man das Verhängnis ahnt. Da bekommt seine Stimme etwas untergründig Drohendes, da gefriert es einen richtig. Zu viel wird es mir, wenn die Emotionen hochkochen. Also bei den erotischen Träumen von Organ mit seiner Fischfrau, mit der er sich im Meer vereinen will. Oder wenn der Junge vor Durst nicht mehr ein noch ausweist. Da finde ich, sind die Worte Aitmatovs eigentlich stark genug. Und Gerd Westphal inszenierte das als ein Mannhörspiel. Er steigert die Emotionen noch, drückt emotional unglaublich auf die Tube. Und das führt bei mir eher zu einer gewissen Abwehr statt Anteilnahme. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache.
Wie fällt damit Ihr Urteil aus am Ende?
Ja, also die Lesung hat mich nur zum Teil überzeugt. Aber ich finde, es ist eine faszinierende, sehr eindrucksvolle Geschichte. Aitmatov zeigt uns hier das Bild von einer archaischen Kultur, eben dieser Kultur der Niffchen, und zeigt uns auch diese überwältigende Kraft der Natur. Aber es ist auch eine Erzählung über existenzielle Fragen rund um Leben und Tod.
Dankeschön, Dorothea Meyer-Karweg. Sie sprachen und stellten vor Chingis Aitmatov, Der Junge und das Meer, in der Übersetzung von Charlotte Kossuth mit dem Sprecher Gerd Westphal. Eine MP3-CD ist das, 4 Stunden, 8 Minuten genau Hörzeit, zum Preis von 10 Euro bei DAV, bei der Audioverlag erschienen.
Und auch das ist eine ungekürzte Version.
Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Wir kommen wieder zu einer Veröffentlichung aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhörbücher. Susanne Greller, Schneeriese heißt das Werk. Dorothea Meyer-Karweg, das Buch, das erschien schon vor ein paar Jahren und erhielt den Jugendliteraturpreis 2015. Erst jetzt ist es als Hörbuch erschienen, eigentlich erstaunlich.
Ja, manchmal dauert es einfach trotz solcher Erfolge lange, bis ich ein Hörbuchverlag findet. Und ich sag's gern vorab, ich finde, die Umsetzung als Hörbuch hat sich sehr gelohnt.
Dann mal zum Inhalt, worum geht's?
Es geht um eine unglückliche Liebesgeschichte. Im Mittelpunkt steht Adrian, der ist 14 Jahre alt und mit seinen 14 Jahren schon 1,94 Meter groß. In der Schule wird er auch wegen seiner Größe gehänselt. Damit kann er aber einigermaßen umgehen, da Stella, eine Freundin seit Kindertagen, seine Größe zu liebevollen Späßen nutzt. Das heißt, von ihr fühlt er sich sehr angenommen. Die zwei kennen sich wirklich, seit sie drei sind. Sie wohnen nebeneinander, die Eltern sind befreundet und die beiden sind sich wahnsinnig vertraut. Naja, und dann zieht gegenüber eine neue Familie ein, und zwar nachts. Und sie tragen so eine liegende Gestalt auf einer Bahre ins Haus, und zwar ins sogenannte Drei-Toten-Haus. So haben es jedenfalls Adrian und Stella genannt, da dort drei Menschen nach und nach gestorben sind. Also alles ist sehr geheimnisvoll, und so stiftet Stella Adrian dann an, am nächsten Tag dorthin zu gehen, um zu sehen, wer da eigentlich eingezogen ist. Ja, sie überlegen sich, einfach dort mal so nach Salz oder Zucker zu fragen. Und dazu hören wir jetzt einen Ausschnitt, und zwar mit der Musik zu Anfang. Die wird gespielt von der Band The Big Empty. Diese Musik wird eigentlich nur als Trenner zwischen den Kapiteln eingesetzt, trägt aber sehr viel zur Atmosphäre bei. For you
and me. Entschuldigung, hätten Sie eventuell ein bisschen Salz für uns, fragte Stella. Entschuldigung, hätten Sie eventuell ein bisschen Zucker für uns, fragte Adrian. Der Junge, der vor ihnen im Türspalt stand und ungläubig lachte, war 15 oder 16 Jahre alt und höchstens 5 Zentimeter größer als Stella. Adrian besah sich das Gesicht des Jungen aus der einzigen Perspektive, die ihm zur Verfügung stand, nämlich von weiter oben. Stirn, abenteuerlich geschwungene Brauen, schwarze Augen, Nase, leichter Flaum, Mund, Grübchenkinn. Und es war gewissermaßen ein Ding der Unmöglichkeit, dass Adrian schon in dem Moment, als der neue Junge maßgeschneidert und schönäugig vor ihm stand, irgendetwas ahnte. Schließlich gehörte es nicht zum allgemeinen Wissen eines Achtklässlers, dass alles kaputt gehen konnte, nur weil man einmal zufällig nach Salz oder Zucker fragte. Und doch hätte er später schwören können, dass das die Sekunden waren, in denen Stella Maraun, ohne auch nur das Geringste davon mitzukriegen, den Eissplitter ins Auge bekam. Die Sekunden, in denen Adrians Leben zu wackeln anfing. Er hätte schwören können, dass er es schon da gefühlt hatte, als Stella neben ihm stand und dem Fremden stumm ansah, als wäre der sonst wer und nicht etwa ein Verdächtiger, der nachts in drei Totenhäuser zog und eine Leiche im Gepäck hatte.
Adrian merkt, dass Stella sich zu Dato hingezogen fühlt, und das trifft ihn dann wie ein Schlag. Denn er selbst muss sich jetzt eingestehen, dass aus der Kinderfreundschaft zu Stella längst viel mehr für ihn geworden ist, dass er sich richtig in sie verliebt hat. Doch sie entgleitet ihm nun komplett. Stella ist zwar zu Adrian weiterhin freundlich, aber irgendwie unverbindlicher als früher. Sie ist sehr oft bei Datos Familie, die vor Jahren aus Georgien eingewandert ist. Und Adrian leidet nun ungeheuerlich. Und er, der für sein Leben gern gezeichnet hat und viele Skizzen auch von Stella gemacht hat, von ihren Händen, ihren Füßen, ihren Armen, ihrem Gesicht, zerreißt jetzt ihre Bilder.
Die Risse wurden gerader, mutiger. Und die halbierten Füße und Hände warf er irgendwo hin. Ha, dachte Adrian. Wenn Stella neue brauchte, dann sollte doch der Schnösel welche zeichnen. Hände und Füße und Hände und Füße. Und als er damit fertig war, machte er noch mit den frohen Gesichtern weiter. Alles war besser als zu weinen. Und er hatte bestimmt 20 dieser Zeichnungen geschafft, als er an der Tür das unsichere Klopfen seiner Mutter hörte. Er ließ das Lächeln, das er als nächstes zerreißen wollte, auf den Schreibtisch sinken und dachte schwach und entschieden, nein. Es war klar, dass sie trotzdem ins Zimmer kommen würde. Und da stand sie dann auch, groß und mit blondlichen Strähnen und einem leicht gekrümmten Rücken, der sogar von vorn zu erkennen war. Sie stand da mit schnurgeraden Armen, hatte sich ein kariertes Küchentuch als Schürze in die Hose gesteckt und kalt wehte es durch die offene Zimmertür herein. Nie zuvor hatte Adrian die Brille seiner Mutter hässlicher gefunden als in diesem Moment. Nie hatte Adrian die Worte seiner Mutter schrecklicher gefunden als in diesem Augenblick. Denn sie sagte genau das Falsche. Sie sagte ausgerechnet, Du bist ja ganz nass im Gesicht. Hast du geweint? Und Adrian sah seine angstgesichtige Mutter einige Sekunden lang einfach nur an, stand von seinem Schreibtischstuhl auf und ging mit 2 Schritten auf sie zu. Zog die Nase hoch, hoch, atmete aus, atmete wieder ein und dann schrie er.
Er schreit seine Mutter an, die ihn total nervt mit ihrem Wunsch, dass er endlich eine Hormonbehandlung macht, damit er nicht weiter wächst. Adrian wird aber auch ungerecht gegen alle anderen, also gegenüber Dato und dessen Familie, gegen die Großmutter von Stella, die sich um beide viele Jahre lang so liebevoll gekümmert hat. Und dieses Leiden, dieser Weg Adrians durch einen unendlich großen Schmerz, der wird dann im Weiteren beschrieben in diesem Roman.
Das ist ja dann eigentlich eine alte Geschichte, die jeder kennt, die unerfüllte Liebe. Was macht das Hörbuch für Sie jetzt besonders?
Diese Autorin Susanne Kreller, die schreibt einfach sehr poetisch und sehr zu Herzen gehend, aber doch irgendwie so mit Ecken und Kanten. Und sie hat so eine außergewöhnliche Sprache und ganz ausgefallene Sprachbilder. Das hat mir sehr gefallen. Und sie kann sich eben sehr gut, wie ich finde, in diese schwierige Zeit der Pubertät reinversetzen, in der ja alles umgebrochen wird. Sie beschreibt außerdem einen Jungen, der, auch wenn er nun teilweise richtig gemein wird, im Grunde sehr sympathisch rüberkommt, sehr nachdenklich, sehr differenziert.
Gelesen wird der Roman aber von einer Frau, wie wir uns überzeugen konnten, von Constanze Weinig, obwohl doch ein Junge im Mittelpunkt steht. Passt das?
Ja, man hat wohl eine Frau gewählt, da Susanne Kreller, eben eine Frau, den Roman auch geschrieben hat. Ja, ich finde schon, man hätte es anders machen können, aber es hat mich eigentlich nicht gestört. Ich finde, diese Constanze Weinig trifft sehr gut diesen Ton vom schüchternen Adrian, der in seelische Turbulenzen gerät. Aber auch von Stella, die muss sie ja auch irgendwie verkörpern. Stella, die wilder und frecher ist und dann durch die Liebe zu Dato wiederum ruhiger und erwachsener. Insgesamt ist es Jugendliteratur, die auch mich als Erwachsene durch Text und auch Ton sehr beeindruckt hat.
Und den Jugendliteraturpreis dann auch verdient hat. 2015 Susanne Kreller, Schneeriese. Über dieses Hörbuch sprachen wir gerade. Die Sprecherin ist Constanze Weinig. Die Musik kommt von The Big Empty. 5 CDs sind das, 6 Stunden, 40 Minuten Hörzeit zum Preis von 22 Euro erschienen bei der Divan. Es gibt auch eine Altersempfehlung ab 12 Jahren. Das Hörbuch kam auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Januar für Kinder und Jugendliche. Ja, und damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.